Ja, hallo und herzlich willkommen beim Fußballstammtisch vom Andi Ogris. Heute mit Stefan Meyerhofer. Freut uns ganz besonders, dass du Zeit gefunden hast. Am Sonntagvormittag bei gefühlt 33 Grad schon sich ins Studio im 22. Bezirk bei uns zu zwängen. Am Stammtisch vom Andi Ogris. Wir sind heute in kurzer Hose, du hast es erlaubt. Normal bist du bei der Kleidervorschrift streng. Du hast gesagt, der Herr Brandl als Moderator ein Hemd. Auch ich muss ein Hemd tragen, aber heute nehmen wir es eher locker.
Nein, heute müssen wir es locker nehmen, ohne mit der kurzen. Ich meine, bei mir schaut es aus, wie wenn ich eine weiße Leggings anhätte. Aber es ist wurscht.
Ich habe gesagt, Urlaub im Arlbergtunnel.
Die Temperaturen müssen wir locker da sitzen, entspannt.
Stefan Fest, wie immer, gestylt und einige Sponsoren auch mitgebracht. Du bist schon quasi in der Karriere, nach der Karriere. Oder wie ist aktuell dein Status? Was dürfen wir erwarten? Wirst du noch einen Anschlussvertrag nach Würzburger Kicker machen? Gehst du in die Trainerschule? Wirst du irgendwann Co-Trainer machen? Wirst du in die Werbung gehen? Was dürfen wir erwarten?
Also danke mal für die Einladung. Es ergibt sich noch. Also in den nächsten ein, zwei Wochen werden noch die ein oder anderen Gespräche stattfinden. Dann wird man schauen, in welche Richtung es geht. Also fit bin ich, dass ich noch spielen würde. Mir macht es auch extrem viel Spaß. Ich bin selber jetzt für mich schon in der Vorbereitung, gehe viel laufen, viel Fahrrad fahren. Aber mit 38, bald 39 schauen die Vereine natürlich dann auch dementsprechend, wenn sie einen Spieler verpflichten, können wir den vielleicht noch für Geld verkaufen. Und ich glaube, viel Geld werden sie mir nicht mehr machen. Ein bisschen Geld will ich natürlich auch noch verdienen. Aber das wird man einfach sehen, was sich die nächsten ein, zwei Wochen gibt. Es sind ein paar Tendenzen zu erkennen. Gespräche finden statt und da wird man schauen, in welche Richtung es geht.
Andererseits, man sieht, dass man die biologische Uhr schon nach oben drehen kann, dass die Leute heute schon länger Profi sein können. Wenn man sieht, ein Cristiano Ronaldo mit 36 Jahren, wenn er dann 95 Meter runterzieht, beim Corner von den Deutschen hinten ist und dann vorne das Tor macht. Also auch du hast immer fit gehalten, du bist mit der Ernährung auch nicht so einfach, weil du nicht alles essen darfst und nach England einfliegen musst. Na klar, hat man ja mitgekriegt, deine Karriere. Und der Andi ist auch ein großer Fan von dir, der sagt, den Meyerhofer hat die einigen Trainern schon empfohlen und auch bei der Austausch haben wir gesagt, den mir zu holen, weil einfach deine Spielerposition mit deiner Länge, mit deiner Fitness, mit deiner Art, Fußball zu interpretieren, einfach wirklich vielen Vereinen weiterhelfen kannst.
Ja, bei uns war es ja so, also, wie der Franz Wolf hat nur Sportdirektor war bei der Auswahl, da war der Stefan am Markt und da habe ich gesagt, hol ihn, das ist ein positiver Typ, du kannst ihm von einer hauen, jederzeit. Wenn eine Englischpartie ist, klar will er spielen von Start weg, werden wir schauen, ob sich das ausgeht. Aber so einen Typen kannst du immer holen, weil er die Mannschaft immer wieder pusht und weil er am Platz permanent unterwegs ist und für jeden Gegner unangenehm.
Ja, über die Karriere von Stefan Meyerhofer, die durchaus facettenreich ist, werden wir auf alle Fälle noch reden. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu Euro. Wir haben jetzt alle Mannschaften zweimal gesehen. Wir sind im zweiten Spieltag durch, stehen vor der Partie Österreich gegen Ukraine. Das wird ein Schlüsselspiel, das wird ein Finale. Das heißt, wobei, es ist ein bisschen, wie es du erlebt hast, 1990, oder? Man muss dann vielleicht sogar noch nach dem Spiel warten, wie die anderen spielen. Ist man Dritter, dass man raufkommt? Ist man Dritter, dass man haben muss? Also das ist alles jetzt eine Rechnerei.
Ja, außer wir gewinnen die Partie.
Wenn wir es gewinnen, das wäre das Einfachste.
Wenn wir gewinnen, sind wir safe. Aber bei einem Unentschieden müssen wir natürlich schauen. Mhm. Und bei Niederlage, ich weiß es nicht, das kann sich sogar bei einer Niederlage, bei einer Knoppen kann das ja auch noch immer ausgehen. Aber ich gehe nicht davon. Ich weiß, die Ukrainer, ich habe beide Matches gesehen, gegen Holland und gegen Nordmazedonien. Bärenstarke Mannschaft, vor allen Dingen in der Offensive, das sieht man ja auch bei einem Torverhältnis 4-4. Also die haben vorhin zwei richtige Goalmacher, mit Jamolenko. Und mit, wie hat der zweite Krach, fällt mir jetzt eine Reihe, wurscht. Und, aber sie sind auch hinten offen. Nicht? Also sie sind hinten schon anfällig, weil sie haben vier Tore kassiert. Mhm. Mal schauen, was wir da zusammenbringen. Aber es bedarf einer bärenstarken Leistung von unserer Seite, dass wir die bezwingen können. Mhm.
Wie hast du die Ukraine bisher gesehen und ist die Ukraine für dich klarer Favorit? Du hast auch auf einen Holland-Sieg getippt, auch wenn du gesagt hast, das ist unromantisch, aber wenn die daheim spielen und Holland ist über uns zu stellen, jetzt ist sogar die Ukraine als Gruppenkopf gekommen, die haben nämlich die Qualifikation dazu mal gewonnen, waren Nummer 1 im Topf, Nummer 2 Holland, wir Nummer 3, Nummer 4 Nordmazedonien. Ist das für dich auch die Einstufung in dieser Gruppe?
Eigentlich nicht, weil wenn man den vom Transfermarkt her geht, wir haben einfach den 11 besten Kader von der Euro. Mhm. Wir haben einfach Top-Spieler, die meisten Spieler spielen in der deutschen Bundesliga, spielen bei richtig guten Vereinen, bringen bei den Vereinen auch bärenstarke Leistungen und genau so eine Leistung müssen wir jetzt einfach in die Ukraine abrufen, dass wir einfach uns nicht darauf verlassen, dass vielleicht der Punkt genügt, sondern wir müssen auf Sieg spielen. Mhm. Und das habe ich auch ein bisschen verabsäumt gegen Holland, weil wir hätten ja eigentlich nichts zu verlieren gehabt und die Leistung war so ein bisschen so auf Handbremse. Der Elfmeter natürlich unglücklich vom, vom Zeitpunkt her, dann läufst du natürlich gegen einen extrem starken Gegner oft hinterher, weil die den Ball gut laufen lassen. Und wir haben einfach zu viele einfache Ballfehler gemacht. Vor allem vom David hinten, von der zentralen Position heraus, dass man einfach sagt, man spielt ruhig, man wartet ab, es steht 1-0, natürlich, wir wollen. Aber im Endeffekt hat dann auch Holland noch offensiver gewechselt bei 1-0 wie wir. Mhm. Und da hat man einfach gesehen, und ich glaube auch Holland, ich habe das Spiel bei euch verfolgt, im Feuerdorf, im Prater, habe jetzt nicht 90 Minuten voll auf die Leinwand geschaut, weil man sich natürlich auch unterhalten hat, aber ich glaube, Holland war nur vielleicht bei 80-85%, die haben nicht das Maximum rausgeholt. Und das war dann trotzdem für uns, hat es gereicht. Und ich glaube, die Ukraine, die können vielleicht in so einem Finale uns dann auch richtig wehtun. Also es wird kein einfaches Spiel.
Aber auch wie du sagst, sie haben, wenn sie Probleme haben, dann ist es hinten ein Problem, der Block von Dynamo Kiew, weil das war schon auffällig, dass sie eigentlich in beiden Spielen so Phasen gehabt haben, wo sie richtig stark waren, wie es da gegen Holland das 2-0 zum 2-2 gemacht haben, um dann doch zu verlieren. Und gegen Norman sind sie am Ende ziemlich geschwommen und müssen froh sein, dass sie das 2-1 über die Zeit gebracht haben.
Ja, da waren sie erst erwartet, waren sie Bärenstall, da führen sie 2-0 und im Wahrheit muss schon 3 oder 4-0 stehen. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Nordmazedonier wirklich alles richtig. Man muss mal einen Hut ziehen, weil die haben dann nicht aufgegeben, die haben Gas gegeben, die haben Andruck. Und am Schluss hat die Ukraine angefangen zum Schwimmen. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass dann einer so in die letzten 15, 10 Minuten der Treibstoff ein bisschen ausgegangen ist. Sie haben also nicht mehr draufleihen können, sondern ganz im Gegenteil, die waren leer. Und das könnte schon ein bisschen ein Punkt sein, der für uns spricht, weil die Fitness bei uns in der Mannschaft, die sehe ich schon, also weil wir haben auch gegen Holland 90 Minuten, haben wir trotzdem Stoff gegeben. Das, was ich bekritzelt habe gegen Holland, war halt, dass wir einfach im letzten Drittel viel zu wenig Mut bewiesen haben, viel zu wenig Situationen uns verschafft haben, wo wir in ein 1 gegen 1 gingen, über die Seite oder auch im Zentrum drinnen. Wir haben eher quer gespielt als tief gespielt. Und dann kannst du natürlich gegen solche Nationen nicht bestehen. Das ist halt einfach. Also du musst gegen solche aus einer gesicherten Abwehr aus, das ist alles gut. Aber in der Offensive musst du mutig auftreten. Wir haben das gestern, ich habe gestern gesehen, Ungarn, Frankreich. Die Ungarn tief gestanden, Räume besetzt, richtig eng gemacht. Natürlich Frankreich, Weltmeister, irrsinnig viel Ballbesitz. Aber die Ungarn, sobald sie den Ball gekriegt haben, nicht probiert nur zum Puffen, sondern mit spielerischen Mitteln haben die wirklich versucht, da hinten raus zu spielen, und das ist ihnen gut gelungen, und sind immer wieder gefährlich vor das Tor gekommen und gingen dann 1-0 in Führung. Da brauche ich dir nicht sagen, was da in Budapest los war, bei 67.000 in den Kessel drinnen, der war beinahe explodiert. Und dann haben die Franzosen richtig schäbern müssen, dass sie noch einen Ausgleich machen.
Was der Stefan angesprochen hat, dass gegen Holland wir nur bis zum 16er oder knapp vor dem 16er gekommen sind, 20 Meter vom holländischen Tor war eigentlich aus, da haben wir nicht mehr gewusst, wie können wir Chancen kreieren oder sind nicht durchgekommen, oder 1-1 Situationen haben gefehlt, ist da jetzt extrem wichtig und besonders wichtig, dass unser Unterschiedsspieler Marko Arnautović gegen...
Der hat uns ja auch gefehlt. Ja. Wir brauchen ja nichts diskutieren. Gerade gegen solche Mannschaften wie Holland, die bärenstarke Verteidiger haben, da ist genau er der Richtige, weil er dann den Unterschied ausmachen kann. Das hat nichts damit zu tun mit Sascha Kalajdzic, dass ich dem das nicht zutraue, oder in Michi Gregoritsch. Beides gute Leute, aber da ist der Arnautović trotzdem noch einen Ticken drüber zu stellen, alleine mit seinem Antritt und mit seiner, das ist so ein richtiger Straßenkicker, da ist ein Instinktspieler. Und man merkt natürlich auch bei uns in der Mannschaft, wenn er reinkommt, dann suchen sie ihn und er ist immer wiederum gut für gefährliche Situationen. Entweder für sich selber, dass er was macht und zu einem Abschluss kommt, oder dass er Räume öffnet, wo andere von uns einige kennen. Und das habe ich halt ein bisschen vermisst.
Mhm. Wie siehst du bisher Sascha Kalajdzic? Man könnte ihn fast mit dir ein bisschen vergleichen. Auch ein 2-Meter-Mann, auch einer, der Bälle halten soll und blocken soll. Er kommt noch nicht zur Geltung nach einer Top-Saison bei VfB Stuttgart in Deutschland. Ist das der Grund, dass er eben so jemand wie den Arnautović braucht, der ihm permanent Einlauf zum Doppelpass oder mit ihm halt das Spiel vormacht?
Ich glaube, die Statistik, 16 Tore in der Bundesliga, 8 davon mit dem Kopf. Mhm. Ich glaube nicht, dass er 30 Meter vom Tor die Kopfbälle reinhaut. Ne? Er muss in die Box. Mhm. Wir haben im ersten Spiel 1-2 Flanken, das war's in 60 Minuten. Und dann schaust der Stürmer nicht gut aus. Mhm. Und ich glaube, um vielleicht auch deswegen an Marco noch einzugehen, Marco lässt ihn oft gut zwischen die Ketten fallen, holt sich die Bälle, wird aber dann auch angespielt, weil ich glaube, auch Gregoritsch oder Kalajdzic haben sich jetzt oft mehr fallen lassen, wie dass sie dann tief in die Box gehen. Und da ist der Marco einfach mit seiner Qualität viel, viel besser. Mhm. Der dreht sich auf, hat dann auch die Ruhe, lässt mal klatschen, dreht sich auf, spielt dann wieder in die Tiefe. Das hat uns halt schon wirklich gefehlt. Die Situation jetzt da zum 2-1 gegen Nordmazedonien, wo Alaba draußen dann den Haken macht und gleich flankt, das war eigentlich, glaube ich...
Das werde ich mal öfter sehen.
Ja, aber das war die erste oder zweite Aktion, wo halt dann wirklich der Ball in die Box kommt. Und das ist dann vom Gregoritsch natürlich eiskalt ausgenutzt worden. Mhm. Vorher da schon die Chance mit dem Kopfball, wo gut pariert der Torhüter. Aber das waren zwei Bälle. Also der hat im Endeffekt 50% seiner Chancen hat er verwertet. Mehr Bälle hat der Gregoritsch auch nicht bekommen. Mhm. Und Kalajdzic hat leider bis jetzt für mein Empfinden fast gar keine solche Bälle bekommen. Und dann schaust der Stürmer natürlich extrem schlecht aus. Er möchte dann ins Spiel kommen, lässt sich wieder fallen, möchte sich anbieten. Aber wir brauchen halt in der Zentralen vorne einen, der da steht und dann einfach, wenn die Bälle kommen, natürlich entweder ablegt oder selbst verwertet.
Ist jetzt wahrscheinlich in der deutschen Bundesliga, auch wenn wir es jetzt nicht schlecht reden wollen, aber auch nochmal leichter Tore zu machen wie bei einer Europameisterschaft, wo es halt richtig, wo dann richtig, das sind Verteidiger von Juve und von Inter und von was ich wo alles, also die dann auch richtig an den Mann gehen und wahrscheinlich besser verteidigen. Also da ist es doppelt schwierig.
Definitiv, und ich glaube auch, dass die Unbekümmertheit von Stuttgart als Aufsteiger, die sie mitgenommen haben, die Spielweise, die sie an den Tag gelegt haben in der Bundesliga, dem Sascha extrem entgegengekommen ist, als Spieler, aber auch der Mannschaft natürlich. Und jetzt bei der Europameisterschaft hast du natürlich Gegner, so richtig angesprochen, mit Top-Innenverteidigern. Und natürlich sagen die, wenn der spielt, Punkt 1, keine Flanken zulassen. Punkt 2, wenn er ist, dann meistens doppeln. Und dann rennt er halt einmal gegen eine Schulter, dann rennt er mal gegen einen Ellenbogen. Also da wird dann auch dreckiger gespielt. Aber im Endeffekt, er wird zu wenig in der Box eingesetzt.
Aber jetzt gegen die Ukraine, wir brauchen nicht alles umdrehen. Marko Arnautović kommt rein, sonst werden wir ja nicht viel ändern. Oder Franco Foda wird nicht viel ändern. Ich schätze mal, das hat man jetzt auch gesehen, er hat die Position für den David Alaba gefunden. Ich glaube, da wird jetzt auch im dritten Gruppenspiel nicht davon abgehen.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Also ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube auch, dass man mit Leiner auf der rechten Seite und mit Ullmann auf der linken Seite die richtigen Leute für diese Positionen haben. Wobei ich da beim Stefan bin, ich würde mir wünschen, dass beide noch offensiver werden und noch mehr Flanken schlagen. Vor allen Dingen, wenn man Kalajdzic in der Mitte drin hat. Das ist halt eine Waffe. Ich meine, das ist ein 2-Meter-Mann. Wenn der Stefan jetzt drinnen ist, da weiß ich da als Außenspieler, was ich zum Tun habe. Da heißt es drüber geben, mein Verteidiger schauen, wo er steht und treffen am Schädel und dann hat er einen, weil dann gehst du von 10-mal, 9-mal auf die Mittelauflage.
Das hast du früher gelernt bei Toni Polster.
Also nicht besser. Ja. Ich hab gewusst, was ich zum Tun habe. Ja. Ich bin runtergerannt, hab in den Schädel gekommen, hab geschaut, wo ist der Bomberpolster und hab geschaut, dass ich ihn triff und von 10-mal sind wir einmal auf die Mittelauflage gegangen und das ist das Thema. Mhm. Und das müssen wir morgen auf jeden Fall viel, viel besser machen, als was wir bis jetzt gemacht haben. Die Aufstellung, denke ich, wird die gleiche bleiben, bis auf das, dass heute von Stadtweg der Marko Arnautović spielen wird. Davon gehe ich einmal aus.
Das Aussie-Obigen, nein, die Flanken, das klingt so leicht, aber man sieht natürlich jetzt bei Europameister, alle versuchen dein Mittelfeld Überzahl zu schaffen und irgendwie da durchzukommen, aber natürlich,
ja, aber spielen alle so. Das, was wir auch sehen bei dieser Europameisterschaft, ist, dass eigentlich alle Mannschaften mit sehr hohen Außenverteidiger spielen und dass hinter einer immer viel Raum ist. Und da muss ich dann halt in die 1-1-Situationen gehen. Das ist zart, da muss ich wahrscheinlich einen 60er runterplatteln und dann noch eine gescheite Flanke machen, das stimmt schon. Aber das ist möglich, weil die anderen Mannschaften zeigen sich vor, auch diese kleineren Nationen. Ich meine, ich kann mich wiederholen, die Ungarn gestern gegen die Franzosen extrem gut, dann schauen wir mal, was...
Die Schotten gegen England?
Die Schotten gegen England.
Das ist
wieder ganz anders, die haben jeden sehr zusammengefressen. Also die Schotten wollten ja die Engländer zusammenfressen. Aber auch diese Partien, die sind gestern Deutschland, Portugal. Also ich bin eigentlich sehr enttäuscht von den Portugiesen, weil die in beiden Matches, was ich gesehen habe von ihnen, also gestern gegen Deutschland.
Das 3-0 gegen Ungarn war ja auch in den letzten...
Das 3-0 gegen Ungarn ist ja vollkommen gelogen. Ja. Nicht, weil dann in der 83. so einen abgefälschten Schuss ist 1-0 gemacht, 11 Meter dann, und dann hat der Narische Ronaldo noch das dritte Goal draufgelegt, aber da waren die Ungarn schon erledigt. Aber das ist, das so viel stellen wir unseren Fußball auch vor. Und wir werden gegen die Ukraine so agieren müssen, weil die sind echt gut. Die haben von der Offensive, hinten ist so der Kiew-Block mit den einen oder anderen von Schachtor, aber in der Offensive haben sie durchwegs Legionäre und die haben echte Qualität. Ich meine, der
Marinko
Sinchenko in Mittelfeld, Der ist nicht umsonst mit 18 Jahren bei Man City. Mhm. Also da ist schon was da, der gewinnt defensiv so viel Zweikämpfe und macht dann wenig Fehler im Spielaufbau. Mhm. Und das ist auch entscheidend. Wir haben mit Schlager und Conny Leimer zwar extrem gute Zweikämpfer, die viele Ballgewinne haben, aber auch dann wieder
viele Ballverluste und Passgenauigkeit.
Und das ist das, du bist dann wieder in der Vorwärtsbewegung und schon kannst du wieder einbremsen und musst wieder zurückarbeiten mit der Ballverluste. Mhm. Also da müssen wir ein bisschen konzentrierter und genauer sein.
Es ist so ein richtiges Finale, also da geht es um alles, wir müssen gewinnen, dann sind wir Zweiter, dann kann uns nichts passieren, dann werden wir gegen Italien im Achtelfinale spielen, Italien ist ja nicht, nein, weil Italien ist ja nicht mehr zu verdrängen, also 1A gegen 2C, das wäre dann wohl unser Gegner, so entscheidende Spiele, Fußballer ist gesagt oft Tagesform, Spielglück, so die Faktoren, die einfach die du haben musst, sonst geht gar nichts. Was wird ganz wichtig sein bei dem Spiel? Weil routiniert sind wir, glaube ich, genug, dass die Nerven schmeißen es nicht weg, aber es muss halt jeder liefern.
Die Qualität, was die einzelnen Spieler betrifft, ist einfach da. So einen guten Kader hatten wir noch nie. Wir haben eher ein bisschen plaudert beim letzten Spiel. Es ist einfach wirklich so, da kannst du keine Vergleiche ziehen, vielleicht zu 90 oder zu 98, wie es bei der WM waren. Die Spieler spielen alle bei Top-Vereinen auf Top-Niveau, Woche für Woche, dann meistens auch noch Champions League. Ich freue mich auf das Duell auf der linken Seite und der Stevie Liner. Also da werden zwei Maschinen aufeinandertreffen. Ich glaube, die werden sich nicht schenken. Aber was auch ausschlaggebend sein wird für uns, glaube ich, ist, dass wir so eine Mentalität an den Tag bringen, wie die Schotten gegen die Engländer. Ja. Dass wir einfach dreckig sind, wollen unbedingt. Was mich auch gestört hat gegen Holland, gelbe Karte Alaba, Elfmeter, okay. Gelbe Karte Bachmann wegen Kritik. Aber wir haben nicht einmal den Holländern in der 60., 70. mal auf die Haxen gehauen und gesagt, hey, wir wollen noch unbedingt. Ne? Das hat mir dann auch ein bisschen gefehlt, dass man sagt, okay, ich war auch immer ein dreckiger Spieler, ich will gewinnen, egal wie, und dann muss ich halt meinen Gegenspieler mal eine mitgeben oder Zeichen setzen, meine Kollegen mitnehmen mit einer dreckigen gelben Karte. Keine dumme, aber halt auch sagen, ich gehe in den Zweikampf. Und das fehlt mir in so einem Spiel. Und das wird jetzt einfach in die Ukraine morgen extrem wichtig sein, dass wir von der ersten Minute an körperlich robust dagegenhalten. Aussagen brauchen wir keine tätigen, auch wenn wir Tor schießen, dann müssen wir ruhig bleiben. Ja. Aber einfach dem Gegner zeigen, heute gibt es.
Ich glaube, ukrainisch kann er nicht, der Marco.
Ja, hoffentlich nicht.
Die verstehen sich alle.
Das kannst du vom Gesicht anlesen.
Ist es gut, dass wir in Bukarest spielen, dass das ein neutraler Boden ist, weil das war doch in Amsterdam. Und gegen Holland haben wir 31 Jahre nicht gewonnen. Du warst beim letzten Sieg dabei. Ich war auch im Happelstadion. Dieses 3:2 Vorbereitungsspiel für die WM 90 in Italien mit Rinus Michel, die ganzen Stars von Pass. Gülle Dreikert und dann haben wir 3:2 gewonnen, seitdem haben wir nur mehr verloren. Und in Amsterdam selber ist jetzt keine Schande, wenn Österreich dort verliert. Aber wie es der Stefan sagt, einfach mutig, irgendwas probieren. Das ist Euro, du hast nur 3 Spiele in der Vorrunde. Da musst du halt dann, wenn du merkst, es wird zart, einfach irgendwas. Plan B, C.
Natürlich haben die Holländer einen Heimvorteil. Ja. Und da müssen wir auch nicht reden. Und jetzt spielen wir in Bukarest. Wir kennen sie dort noch. Jetzt geht wieder diese Diskussion auch betreffend unserem Quartier, dass man alles von sich fällt und jetzt müssen wir durch. Aber der Trago hat super gesagt, das ist eine Kopfgeschichte.
Ja, klar.
Wenn ich mir das einrede, dass man das Reisen, dass man das miert macht, dann wäre ich miert sein. Ja. Aber wenn ich mir einrede, dass ich, die Wahrheit ist, in Seefeld haben sie alles.
So ist es.
Und damit Ende. Jetzt fliegen wir dort hin, wir sind top vorbereitet. Wir haben einen Tag, uns zu akklimatisieren. Wir wissen alles dort schon. Wir haben dort schon einmal gespielt. Also wir haben alles schon erlebt. Gehen wir raus, gehen und Fußball spielen. Und so wie er sagt, es muss morgen um jeden Quadratzentimeter auf diesem Platz muss gekämpft werden. Und so geht es auch. Und über diesen Kampf komme ich ins Spiel. Und wenn wir das machen, dann sind wir qualitativ besser wie die Ukraine. Da können wir dazu was wollen. Und dann werden wir auch diese 3 Punkte machen.
Ja. Um das Thema abzuschließen, du hast auch den Kopf geschüttelt, wenn diskutiert wird, ob das gescheit war, in Seefeld stationiert zu sein. Ich habe im Vorfeld, also vor einem Jahr oder eineinhalb Jahr, schon auch mit dem ÖFB öfter geredet, das Quartier, das ihnen angeboten wurde in Bukarest, das war eine Sportschule außerhalb von Bukarest, im Niemandsland mit irgendwas. Also ich glaube, da sind sie definitiv in Seefeld besser aufgehoben und den Standard, den sie in die Berge haben, ist sicher besser wie irgendwo im Vorort von Bukarest.
Oder? Also ich glaube, nicht umsonst haben sie die Deutschen auch in Seefeld vorbereitet, weil sie dort top-bedingt und vorfinden. Natürlich hast du dann diesen Flug, aber wenn du eine Chartermaschine für dich hast und sagst, die fliegt jetzt um 11 los, wenn nicht, fliegt zum 11.15 Uhr los, du bist dann wieder da, hast deinen Bus, hast die Getränke, hast das Essen, hast die Physios.
Das ist kein Thema.
Kein Thema. Also ich war 2008 bei der Euro-Vorbereitung auch dabei, wir waren in Linderbrunn damals. da sind die Zimmer noch klein, rustikal, das Essen war gut, die Plätze waren top und das ist das Wichtigste für einen Spieler, wenn du auf den Platz gehst, dass du dann schönes Grünes hast. Die Physios haben es 4, 5, dann lass dich durchmassieren, hast die Getränke, wirst gute Betten vorfinden zum Schlafen. Also von dem her, das ist wirklich nur Kopfsache, wenn man sich's einredet, dann ist so. Aber ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo du eben eh alles für die Mannschaft hast, der Bus, der Abflug, also das von dem her.
Die Zeiten sind vorbei, wo der Wolfert Lange sich die Kost dir aushängen hat müssen
damit
er wirklich einlängert müssen, dass er nicht durchging, die seit über trotzdem schon durchgegangen war.
Diese oder für ihn die Betten vorbei. Zu kurz waren.
Du wirst es verlängern.
Ja, ja, ja. Das ist alles, ja, alles Geschichte.
Das nein, für die Spieler wird alles gemacht. Also der Standard rund um ein Nationalteam.
Und ich finde, dass die Station Seefeld super ausgesucht war und top war. Mhm. Und es ist ja egal, was auch jetzt nicht mehr passieren mag, wenn wir das anfangen jetzt zum Hinterfragen, ja, und da ist Ausrede zu suchen, dass wir reisen müssen, mhm, dann sind wir falsch unterwegs.
Nein, es ist in Wahrheit nichts passiert. Wir haben den Sieg eingefahren, den ersten bei der Europameisterschaft gegen den nominell schwächeren Gegner, weil sie eben aus der Nations League gekommen sind. Und gegen Holland war Holland einfach Favorit und das haben wir verloren. Man kann jetzt diskutieren, was hätte man besser machen können, hätte man die Chance nutzen müssen, aber in Wahrheit ist nichts passiert. Jetzt kommt eine Partie, wo man wirklich
ja, was zählt. Ja, von vorhinein, glaube ich, ja, oder?
Da haben wir immer
geredet. Das ist klar, ne? Das meine, du weißt, du wirst Nordmazedonien
hoffentlich
mit einer normalen Leistung solltest du schlagen, das haben wir gemacht. Du kannst gegen Holland in Amsterdam verlieren, warum nicht, das ist ja so. Und jetzt haben wir alle gewusst, dass es dann zum Finalspiel kommen wird gegen die Ukraine. Und die haben wir jetzt. Mhm. Und jetzt müssen wir alle da sein. Und der Franco Foda hat vor der Europameisterschaft gesagt, wir werden bereit sein zum richtigen Zeitpunkt. Und morgen ist der richtige Zeitpunkt, um bereit zu sein. Und sie werden bereit sein.
Obwohl ich da vielleicht noch dazu hinzufügen muss, es wäre halt gegen Holland mehr drinnen gewesen.
Ja, absolut.
Das ist das Traurige, wenn du einfach sagst, du gehst zu einem Spiel, blöde Elfmeter, okay, aber das Spiel war ja wirklich lang offen und mit einer, weiß nicht, bisschen engagierteren Leistung, aggressiveren Leistung, hättest du vielleicht wirklich dort einen Punkt machen können und wärst weiter gewesen.
Na, vor allem ist der Gegner nicht zu überragen. Da ist nämlich großer Brust daherkommen, weil die letzten Ergebnisse waren nicht so toll. Die tragt es, dass sie in Amsterdam spielen können und jetzt zweimal Spiele gehabt haben gegen Nordmazedonien und gegen Ukraine und gegen Österreich, wo sie doch reinspielen können ins Turnier. Aber so überragend ist die Niederlage.
Das habe ich vorher gesagt, also die waren. Für mein Ansehen, was ich halt eben von dem Spiel so mitbekommen habe und vom ersten Spiel, waren sie gegen uns vielleicht bei 80-85%. Mehr haben sie nicht abgerufen. Also die können noch nachlegen, haben richtig gute Spieler und gegen uns hat es leider in der Form gereicht.
Bei dieser speziellen Euro, du kennst Deutschland, du kennst England, wie wichtig ist es für die Engländer, dass sie immer in London spielen können, dass die Deutschen die 3 Spiele in München haben, dass die Italiener geigen in Rom auf, die Großen haben sich so ein bisschen gerichtet und haben ihre schönen Heimspiele.
Spanien, 2-mal in Sevilla, 2-mal unentschieden. Du hast gesehen mit einer engagierten Leistung von den Schweden, was mir persönlich nicht gefallen hat, ja, aber das hat gereicht, dass sie einen Punkt gemacht haben. Die Polen gestern, Lewandowski hätte vielleicht sogar erste Halbzeit schon das Tor machen können. 1-1, also die Spanier haben auch den Heimvorteil, aber kriegen es nicht so rüber mit diesem Tiki-Taka und nur Ballbesitz. Ballbesitz schießt keine Tore. Natürlich glaube ich schon, dass es ein kleiner Vorteil sein kann für die Deutschen. Natürlich Allianz Arena gestern, glaube ich, dann. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir mal AD angeschaut, hat dann der Reporter am Schluss gesagt, weiß nicht was, 75., 80. Minute, wo sie nochmal gewechselt haben in Sané, waren glaube ich 6 Bayern-Spieler oder 7 Bayern-Spieler am Platz.
Genau.
Also du siehst dann einfach die Spieler, die spielen quasi zu Hause und die Fans sind da, die Zuschauer bei den Italienern, also in Rom unten, das ist schon eine geile Stimmung, das macht schon Spaß.
Das hat wahrscheinlich auch die Ungarn auszeichnet gegen die Franzosen, dass da einfach wirklich dieser Hexenkessel da im in ja,
weil sie permanent pusht haben. Und dort sind sie immer 60.000 erlaubt. Ne?
Und es waren aber, glaube ich,
65. Waren 65.
Oder 65.
65 Ungarn. Der Konsum von den Paprika händeln und vom Gulasch würde ich direkt gefahren sein.
Nicht? Und passt gut. Werden,
auch gestern nach dem Spiel wird das eine oder andere Bier auch dann gegangen sein. Also, das war wirklich gut und in Ordnung.
Und die Franzosen, die jeder, auch die größten Zweifel dann nach dem ersten Spiel gegen Deutschland gehabt haben, ja, das ist der Top-Favorit, auch Weltmeister holen sie auch EM-Titel. Ist das ein Dämpfer für die Franzosen oder schütteln die das ab und marschieren durch? Und
ich glaube, dass die Franzosen mehr, also mit den 4 Punkten sind das und so weiter, als brauchen wir über nichts diskutieren. Da geht es jetzt nur darum, wie ihre Gruppen sich oder wie ihre Gruppen zweiter aushängen. Ich sehe die Portugiesen gar nicht. Die sind für meine Begriffe weit hinter ihren Erwartungen. Alle, mit denen man sich vorher unterhalten hat, haben mir erzählt, die Portugiesen sind noch stärker als bei, vor 5 Jahren, wie sie Europameister geworden sind. sicher nicht so.
Offensiv waren sie gut aufgestellt, aber hinten machen sie.
So, obwohl er schon wieder seine drei Goal gemacht hat, aber er ist trotzdem in die Jahre gekommen, das sieht man. Der Kotafuhren ist ein guter, aber noch lange nicht so weit, um auf das Level zu kommen.
Wir viele verstehen nicht, dass unser Frankreicher der Silvia nicht spielt. Der macht 28 Tierl oder so und aber der kommt immer in die letzten Minuten nur rein. Aber die vorhin sind sie gut besetzt, aber sie haben mal Probleme.
Die erste Gruppe ist trotzdem für mich. Schweden ist Tabellenführer mit 4 Punkten. Und haben in Wahrheit von möglichen 180 Minuten haben die 30 Minuten Fußball gespielt.
Und einen Elfer geschossen. 0-0 und 1-0 mit dem Elfer und so. Ja, aber das ist, so ist Italien früher durch Forum gegangen mit drei Spielern.
Ich habe das Vergnügen gehabt, diese Partie zu übertragen.
Welche? Die Schweden, Spanien?
Oder? Schweden, Spanien habe ich so gesehen. Ja. Und Schweden gegen die...
China.
Ja. Gegen Slowakei.
Wenn man jetzt am Anfang, die Slowakei.
Ja, genau. So, 0-0 Slowakei. Gegen Spanien zum Auftakt.
Die Slowakei hat nicht müssen. Und die Schweden haben nicht können oder nicht wollen. Die haben 60 Minuten genau denselben Schmoren runtergespült wie gegen die Spanier. Mhm. Nur hinten drinnen, du hast schon gesehen, ernere zwei Viererketten, die zwei Fuhren, wie die super verschieben. Das ist, hast du alles gesehen. Aber nach vorne nichts. Da ist der Einzige, der Isaac, der ein bisschen Tempo einbricht, der ein bisschen, wenn er mal einen Ballen hat, versucht, ihn 1-1 zu geben mit seiner Dynamik. Aber ansonsten alles andere harmlos bis zum und sind Tabellenführer in einer Gruppe mit 4 Punkten, mit 30 Minuten Fußball spielen. Ich habe ab der 60. gegen die Slowakei angefangen. 60. Minuten war, glaube ich, der erste Flanken, wo ein Kopfball knapp über die Latten gegangen ist. Und ab dann ist erst angegangen. Und ab dann haben sie aufgemacht. Also das heißt, sie haben 30 Minuten bis jetzt Fußball gespielt und sind Tabellenführer. Auch das ist ja heute natürlich. Aber ich glaube,
kein Schweden-Fan?
Ich
mein
halt, nein, ich bin auch ein Schweden-Fan. Weil ich total enttäuscht bin, weil das hat mit Fußball nicht gesagt. Das ist alles nur destruktiv. Nicht? Und diese Verschieberei und nur Räume zu und nicht, das siehst du von einem Gegenpressing, siehst du einmal gar nichts. Und die verlassen sich halt auf das, dass sie irgendwann eine Aktion haben. Und das Tor selber, der Elfmeter vom Forsberg dann am Ende des Tages, war, dass sie den Isaac in der Spitze angespielt haben, der ist eigentlich mit dem Rücken zum Tor gegangen, ungefähr am 20er. Der wollte ihn eigentlich auf den Mittelfeldspieler prallen lassen, der reißt ihn an und geht da hinten rein. Und der Jason, der dann reingekommen ist, ist aber dort reingegangen und kommt am Schnitt mit Golmer. Elfmeter, der Elfmeter war klar.
War klar, ja.
Dann, ja, das, ich habe mich aufgeregt vor dem Fernseher, weil ich glaube, die wäre wahnsinnig. Der Isaac kriegt einen Ball, dreht sich auf, überspielt den nächsten Gegner, schupft den so drüber, rennt auf einen Schweden zu und der Jason rennt mit einem mit. Da braucht der Mann nur umrühren, der rollt mit leere Goal, 2-0, Deckel drauf, danke für die Mitarbeit. Und dann hast du aber der Spieler mal nicht einmal, ich bin wahnsinnig geworden vom Fernseher. Und dann haben wir gehabt, in der letzten Minute von der Verlängerung, haben sie gehabt die, eine Chance genommen, einen Corner, und da waren zwei Hins im 16er. Und das haben sie dann aber nicht überprüft. Ich bin mir ziemlich sicher, das erste, von, ich glaube, der Larsson war es, der hat die Hand so weg und der springt ihm da auf.
Ja.
Normalerweise 11 Meter zum Geben. Und dann schaut die Situation nämlich auch so aus. Elfer für die Slowakei hat den eine, 1-1. Schweden steht dann da mit 2 Punkten und die Slowakei ist weiter.
Mit 4 Punkten.
Und dann muss die Isaac in der Kabine.
Du sagst also normal Hände, aber die haben ja schon wieder neue Regeln, was Hens betrifft. Ja, also ja. Bei Hens kennen wir uns auch alle nicht mehr aus, weil auch für das Turnier wieder neue Richtlinien ausgeschrieben worden sind. Also es gibt jetzt doch scheinbar wieder absichtliche Hens oder wenn es nicht absichtlich ist und so. Ja, wir werden mit dir auch weiterreden, wie es ausschaut, ob die Trainerkarriere einschlägst. Wir werden auch deine Topspiele noch analysieren. Aber wir machen jetzt mal zuerst eine kurze Werbepause, verschnaufen, kaltes Getränk. Bleiben Sie dran, wir werden was trinken, was uns da Stefan mitgebracht hat. Bis gleich.
Ehrlich. Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schau auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy.
Sehr aggressiv, aggressiv sein oder ruhig.
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen.
Ich schaue auch, zweite Liga.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch.
Ich schau auch.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laola 1, okay.
Die zweite Liga?
Bei Laola 1. Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das und machen wir das. Ich schau auch Liga 2.
Neue Versuche, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
Spiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch vom Andi Ogris. Heute mit unserem Gast Stefan Mayhofer. Freut mich ganz besonders, deine Erfahrungen auch aus dem ersten Stock zu erfahren. Wie viele Spiele hast du denn angeschaut? Wie viel schaust du dir an? Wie intensiv schaust du dir Spiele an? Und wer hat dich bisher eigentlich am meisten beeindruckt?
Also wenn ich jetzt von den Spielen vielleicht gesehen habe, so 65-70%. Nicht alle, weil die 15 Uhr Partien bei der Hitze dann, da bin ich vielleicht noch ein bisschen mit Training oder Gartenarbeit beschäftigt. Ansonsten genieße ich vielleicht nochmal die Zeit am Pool daheim oder am Teich. Also für mich waren die Spiele zum Beispiel jetzt gestern Deutschland-Portugal, das war für mich so richtig, richtig gute Partie. Robin Gosens auf der linken Seite, wie der marschiert ist, überragend. Was für ein Spiel war noch richtig gut. Gut, die Franzosen haben mich jetzt auch ein bisschen enttäuscht.
Holland-Ukraine in das 3-2.
Holland-Ukraine am Schluss dann hinten raus noch, wo viele Tore gefallen sind, ja. Aber bis jetzt war eigentlich das beste Spiel für mich gestern, wie gesagt, Portugal-Deutschland, das war für mich eine richtig gute Partie. Ja. Wo gleich wieder Raunen durchs Stadion gegangen ist, Ui 1-0 hinten, danach mit den beiden Eigentoren, aber dann hinten raus haben sie auch richtig gut gespielt. Also von dem her sind die
gutes 0-0, England gegen Schottland, die Battle of Britain, das war natürlich auch ein Leckerbissen, finde ich, auch wenn kein Tor gefallen ist.
Aber Wembley, die Gesänge, englisches Wetter, es war einfach wirklich.
Was
für, wenn das ein 2-2 gewesen wäre, dann wären wir halt noch viel.
Ja. Aber was hast du da für Erinnerungen an die Insel? Du hast sicher deine tolle Zeit in England genossen, hast dort tolle Sachen gemacht, was vom Stürmer bis zum Tormann alles.
Ja, da war ich wirklich alles, ja. Na, einfach die Fans, die ja. Stadien. Ich habe letztens auch, wo ich was kommentiert habe mit Manuela, mit der Zinsbauer, mit der Torfrau vom Nationalteam gesprochen und sie sagt auch, die Zuschauer sind einfach viel näher dran.
Das ist bei Arsenal, um das
zu sagen. Es ist einfach in diesen Stadien einfach, obwohl sie so groß sind, die Zuschauer sind wirklich. Da, beim Outentwurf kann der da hinten auch nicht mitgeben. Also die Atmosphäre, natürlich sind halt nicht alle erlaubt. Also so ein Stadion wie zum Beispiel unten in Budapest, wo 67.000 oder 68.000 sind, das ist halt wirklich, so stellt man sich ein Turnier vor. Mhm. Und das ist ja für jeden Spieler einfach, wenn du für dein Land spielen darfst oder auch für deinen Verein, ausverkauftes Haus, für das trainierst du unter der Woche.
Das ist auch ein bisschen Erkenntnis dieser Euro, dass es einfach toll ist, dass die Fans wieder zurück sind. Dass sie wieder andere Stimmung im Stadion haben, wie die letzten eineinhalb Jahre.
Absolut.
Also, am richtigen Zeitpunkt.
Das ist so, das ist in der Suche nicht. Und das ist auch das, wo sich dann vielleicht am Ende des Tages auch einen Unterschied ausmacht, weil das kitzelt nur einmal 10%, 15%, mhm. Außer wenn du die Unterstützung von den Rängen kriegst, dann ist es auch so, du kriegst das als Spieler dann unten schon mit, du kriegst halt die einzelnen Sachen mit, aber wenn die aufscheinen, weißt du, da haut es dann noch einmal, da schon ist vom vierten einmal im fünften Gang.
Da habe ich auch die zwei richtigen Spieler da.
Du musst ja nicht so positiv seid, oder negativ. Nein, nein, also mich hat das auch immer beflügelt, wenn die Fans gegen dich waren. Ne? Was ja oft bei uns in Österreich der
umso
Fall
war. Umso mehr schreit, umso besser spiele ich.
Ich habe gelernt, dass ich immer überzeugt habe. Immer so die Rapid-Fans schimpft es ja nicht, weil es macht es am Hase. Richtig, dann noch mehr Gas.
Ja. Nein, aber ihr seid ja beide wirklich Spieler, die das auch brauchen, die das leben und die da noch die zusätzlichen Prozente ausgekitzeln können. Haben wir solche bei uns in der Nationalmannschaft auch? Ist das Marko Arnautović, der das genauso braucht? Sind alle so?
Ich glaube schon. Ich glaube, im Grunde das am Ende des Tages, glaube ich, braucht das auch jeder einzelne Spieler, ob das der Savica ist. Aber, wobei, wir sitzen eh jeden zweiten Tag da und ich kann mich nur wiederholen. Für mich hat der Marcel Savica schon mittlerweile so eine wichtige Position in der Mannschaft. Das ist ein echter Führungsspieler geworden. Der hat sich also bei Leipzig extrem weiterentwickelt und wir sind heute nicht mehr nur Alaba und Arnautović, sondern der Savica ist ein ganz wichtiger. Auch der Baumgartling, auch wenn der leider Gottes jetzt nicht zum Spielen kommt, weil er halt mit der Verletzung anscheinend nicht zur Rande kommt. Aber das sind schon so wichtige Spieler für mich. Und die brauchen das auch, dieses Feeling von dem Publikum einer.
Atmosphäre, Stimmung, alles.
Das pusht ihn einmal.
Aber Savitzer, ja, gebe ich ihm recht. Andererseits, wir sagen alles, kommt zu wenig vorne, es werden zu wenig Torschancen kreiert. So viel Offensivspieler haben wir nicht, weil der Franco Foda eher auf Defensive baut. Da hast du halt noch mit dem Baumgartner, mit dem Savitzer. Das sind eine Leute, die uns nach vorne treiben müssten und vorne die Stürmer füttern sollten. Passiert ein bisschen zu wenig.
Ja, das sind die Spieler, die eigentlich dann im letzten Drittel die Bälle bekommen und so kriegen sie aber die Bälle eigentlich schon im Mittelfeld. Absolut. Und dann ist einfach die Distanz zum Tor für dieses 1-1-Dribbling zu viel. Du überspielst dann vielleicht den einen, aber dann sind noch zwei, drei Spieler vor dir. Also da müssen wir einfach schauen, dass wir 15, 20 Meter höher kommen, um vorne in der gefährlichen Zone einfach auch die Pässe zu spielen und einfach mehr zu Abschlüsse zu kommen. Standardsituationen, Eckbälle etc. Dass wir so einfach den Gegner unter Druck setzen und uns einfach mal vorne auch mal festsetzen. Weil so ist das Spiel oft sehr zerfahren. Du hast viele Ballstaffetten, wir schieben den Ball leider oft, spielen wir nur in die Breite statt in die Tiefe. Und da kann sich der Gegner dann immer wieder gut formieren, steht kompakt da und da wird es dann einfach schwer, dass du einfach wirklich durchkommst.
Das ist das Thema, wir haben zu wenig Tiefgang. Außen. Also jetzt ein Leiner, Ulmer, okay, die gehen, aber auch wenn die dann einrücken müssen, der Baumgartner oder auch das, da erwarte ich mir von denen, erwarte ich mir dann dieses permanente Eintrippeln in die Mitte, das ist in manchen Situationen ja ganz gut, aber sie haben dann am Ende des Tages zu wenig tief kommen, sie müssen am Ende Tiefe treffen.
Und der Schlager hat auch schon gute Zeiten gehabt, ist jetzt auch defensiv gut, aber offensiv passieren ihm oft Abspielfehler oder kann den Ball nicht so halten und es kommt weniger.
Also kommt von Conny Leimer ein bisschen mehr, muss man auch ehrlich sagen, aber nichtsdestotrotz, weißt du, das ist alles so, dann soll sich halt der Leimer mehr einschalten, dann bleibt der Schlager, sie macht die Sicherung, Ende der Durchsage. Oder auch das, was hinten ja super funktioniert, diese Dreierkette, Dragovic, Alaba und Hinteregger, wenn der Alaba sich dann in die halblinke Position fallen lässt, dann geht der Hinteregger automatisch in die Mitte, macht der halt das Zentrum und er kann sich dann mit einschalten. Ne? Weil so ist ja auch das Tor als Zweite gegen die Nordmazedonier passiert, weil sich der Alaba eben dort auf der linken Seite nicht. Und dann Weltklasse Flanke und der Michi Gregoritsch ist halt am richtigen Platz gestanden, wo er hingehört aus.
Gut, jetzt geht's in den dritten Spieltag, sprich jeder hat sein letztes Gruppenspiel. Jetzt wird's ernst, jetzt werden die K.O.-Duelle fixiert. Wir wollen ins erste K.O.-Duell seit 1954. Ich wiederhole es immer wieder, seitdem haben wir kein K.O.-Spiel gehabt, bei WM oder EM. Du hast dich schon festgelegt auf Belgien, das ist sein großer Geheimfavorit. Wer ist denn dein großer Favorit auf den Titel? Hast du jetzt schon ausgemacht? Bist du immer der gleiche oder für das Turnier ganz jemand besonderen angelacht?
Ich habe so 4-5, auch wenn die Deutschen schlecht gestartet sind mit dem Spiel gestern, haben sie sich absolut wieder in eine Top-Position gebracht mit der Art und Weise, wie sie auch gespielt haben, auch die Spieler mehr gezeigt haben. Wie gesagt, Gosens gestern für mich Mann des Spiels, überragend,
wie der Abgang ist.
Kimmich. Die Deutschen haben viel diskutiert, wegen der Dreierkette auch und dann mit Gündogan und mit Groß, zentral, können die zwei Spieler miteinander. Das ist einfach gestern gesehen, dass es gut funktioniert hat. England war für mich auch so ein bisschen ein Favorit. War im ersten Spiel okay. Es geht noch immer mehr. Gegen die Schotten hätte ich jetzt eigentlich auch mehr erwartet, was dann, wie gesagt, auch das im letzten Drittel angeht.
Der Kane ist komisch, weil den hat jeder eigentlich gesagt, wow, der wird da super eben spielen. Der ist irgendwie komplett leer. Keine Ahnung, was da los ist.
Schwach. Also er kriegt dann auch nicht die Bälle, die er dann halt bei Tottenham kriegt. Ne? Und dann ist natürlich auch ein anderes Spiel für ihn. Aber Frankreich gehört dazu zu den Favoriten. Und ja, Belgien ist für mich auch eine Mannschaft, die einfach so viel Qualität hat, defensiv wie offensiv und einfach auch als Mannschaft auch die letzten Monate immer wieder Top-Leistungen abrufen. Deswegen gehören die auf jeden Fall zum oberen Kreis der Favoriten.
Dich enttäuschen die Schweden, aber auch die Portugiesen als Titelverteidiger liefern nicht das, was du dir vorgestellt hast. Gibt es für dich Enttäuschungen, Mannschaften, die dir nicht taugen? Oder nicht das bringen, was du dir erwartest von ihnen?
Ja, ich sag, wenn ich bei einer EM teilnehmen darf, dann darf ich nicht nur von zwei Spielen, also wenn ich 180 Minuten und nur wirklich 30 Minuten Fußball spiele, das ist ja wirklich perfekt auf den Punkt gebracht, dann, aber die Schweden sind halt Tabellenführerin in der Gruppe und denen genügt jetzt im letzten Spiel ein Punkt und sagen, danke, ich bin in der K.O.-Phase. Ne? Dort wären wir gerne, oder wir hätten jetzt vielleicht auch schon gern 4 Punkte. Ne? Also die Art und Weise dann, wenn ich bei einem Turnier bin, zu sagen, ich konzentriere mich mal nur aufs Verteidigen und schaue, dass mal die Null steht, ist ja okay. Aber nach vorne hin muss man halt dann schon auch ein bisschen Fußball spielen und einfach zeigen. Und die Qualität hätten sie ja, was die Mannschaft betrifft, von den Spielern her. Ne? Mit Forsberg, mit Isiak haben sie ja wirklich auch Geistern. Das sind ja auch schnelle Spieler, technisch gut. Ne? Aber der Block, dieses 4-4-2, wie sie da verschieben, wie sie... Also das ist ja, wenn ich jetzt... Ich habe schon die A-Lizenz und ich hoffe, dass nächstes Jahr in die Pro-Lizenz in den Kurs kommt, dann wird man wahrscheinlich da genau von diesem Spiel diese Bilder sehen, wie du über 90 Minuten gegen Spanien einfach verteidigen kannst. Ich glaube, 5 Spieler... Von den Spaniern haben mehr Pässe gespielt wie das gesamte Team der Schweden. Ne? Das sind ja Statistiken, wo du einfach sagst, unglaublich. Ja. Aber 0-0, sie haben den Punkt, er spielt, er arbeitet, wie auch immer. Ne?
Der Franco Foda wird sich als Lehrvideo bei ihm sicher abspeichern. Dem fällt es sicher auch ganz besonders. Aber da habe ich 2 Top-Stürmer. Ihr wart seinerzeit wirklich Offensivleute, wie man es sucht. Du mit deinem 50-Tore-Sturm zusammen mit Jimmy Hoffa, unvergessen bei Rapid. Du, wie gesagt hast, mit dem Polster und auch im Nationalteam 63 Länderspiele. Wobei beim Stefan muss ich sagen, ein Länderspiel gegen die Färöerinsel. Du hast beim Nationalteam auch nicht das Optimale an Stürmer rausgeholt. Oder habt ihr mal auch schwere Gegner gehabt?
Schwere Gegner, aber vielleicht auch ein bisschen Unglück dabei gewesen. Ich habe natürlich auch die eine oder andere Chance verhaut damals gegen Serbien, kann ich mich erinnern, wo ich allein hingelaufen bin, wo ich glaube ich einen Meter neben am Pfosten schieß, 11 Meter verschossen damals in der Türkei. Hat dann nicht so funktioniert wie damals bei Rapid, wo einfach wirklich, ich glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes jedes Spiel angeschrieben habe. Entweder habe ich selber getroffen oder war Tor vorbereitet, also die Quote damals. Das war aber dann auch einfach ein anderes Spiel. Wir haben auf der Seite gehabt mit Drazan, mit Hoffmann, mit Boskovic Spieler. Ich kann mich gegen ein Tor erinnern, gegen Red Bull damals. Der Boskovic hat sich auf der Outlinie einmal an Haken umdreht und hat ihn so hinter die Abwehr geschlagen. Ich bin am zweiten Pfosten gestanden, habe ihn reingelegt. Da habe ich einfach gewusst, der haut die Bälle rein, weil er weiß, ich oder Jimmy, einer von uns ist da. Also die Besetzung in der Box ist dann einfach auch wichtig, weil wenn natürlich nur ein Spieler drinnen steht, ja, viel Risiko gehst nicht, schaust, dass du im Ballbesitz bleibst, dass du nicht hinterherlaufen musst. Ne? Aber das sind die Bälle einfach, da habe ich, glaube ich, jedes Spiel Minimum 8 bis 10 Flanken kriegt. Ne?
Weil wenn ich 2 so Offensivkräfte wie euch habe, dann muss ich es ansprechen. Die letzten 5 Spiele 4-0. 0-4 gegen Dänemark, 0-1 England, 0-0 Slowakei, 0-2 jetzt in Holland. Einzig dieses 3-1. Irgendwas dürfte nicht passen. Ist es die Zusammenstellung? Ist es, sind es die falschen Leute? Irgendwo suche ich eigentlich immer noch einen richtigen Grund. Ja, es müssen mehr Flanken in die Box kommen. Bin ich 100%ig bei dir. Während uns die Gegner ziemlich ausgeschaut haben und werden es unterbinden. Aber was könnte man noch machen, dass wirklich zum Abschluss kommen? Mehr draufschießen? Sabitzer, der ja einen guten Schuss hat.
In der Vorbereitung zumindest auf die Europameisterschaft hätte man schon einmal einen Sturm gewünscht, wo 2 Pfund spielen. Dass man das einmal sehen, wie tut der Karadzic Min an?
Weil einer verloren ist.
Das hätte mir einmal schon einmal ganz gut gefallen. Vor allen Dingen, wo wir alle wissen, dass also beide Spieler ja auch sich immer wieder ins Mittelfeld einfallen lassen können, eine Ballsicherung machen können, auf dann vor allen Dingen ein Autowitsch halt. Das hätte ich gern gesehen, aber das werden wir halt, ich glaube, unter Franco Foda werden wir keine 2 Stürmer sehen, außer wir sind morgen hinten nach, weil dann wieder das
Hollywood spielen müssen.
Und dann, das ist im, die werden es im Training schon das eine oder andere Mal
probieren. Ja, natürlich. Keine Frage. Auch den Allerwahlsten.
Aber Training und Match ist zwei Paar Schuhe. Mhm. Da können Sie mir dazu was wollen. Und das hätte ich halt.
Das Rad kann man nicht zurückdrehen, aber das wirst du auch dem Franco Vodafone, dass er eigentlich das nie wirklich in einer der Tests gegen England oder Slowakei, die letzten zwei Testspiele, probiert
hat. Die Slowakei hat das ja halt angeboten. Mhm. Weil da hat er ja dann in Kalajdzic rausgenommen, ja, hat in Arnautović eingetauscht und in weiterer Folge hat er dann, glaube ich, noch in Gajovic eingetauscht. Warum lasse ich dann nicht gleich am Kalajdzic drinnen und lasse die zweimal nur, und wenn es so 10, 15 Minuten ist, dass ich es auch nicht sehe?
Weil er mal den Baumgartner rausgenommen und Nils Anker eintauscht, den verstehe ich bis heute noch nicht. Den Austausch war einiges.
Ich glaube, da war nur ein Wurm drinnen, weil da haben sie ja eine Zeit lang, glaube ich, 10 Minuten, dass keiner ausgeht. Ja. Da hat auch der Leimann nicht gewusst, wo er spielen soll. Da hat der Leimann ist einmal auf der 10 aufgetaucht.
Das war eine Denkaufgabe für die Spieler.
Das kann mir nicht wenn ich eine schlaflose Nacht gehabt habe, dass ich in Leimann 10er stehe.
Ja, und die Slowakei zeigt uns jetzt die haben schon seit der Welt Zweiter und wollen ins Achtelfinale. Stefan, gibt es für dich noch Gründe, warum es offensiv nicht so hinhaut, dass man in den letzten 5 Spiele 4-mal die Null nur vorne gestanden ist und nicht hinten?
Also ich muss da vielleicht jetzt mal eine Lanze brechen, weil viele Leute in Österreich immer Red Bull schimpfen und verurteilen etc. Wir haben aber jetzt im Nationalteam extrem viele Spieler, die aus dieser Red Bull Akademie oder Red Bull Schule rauskommen. Was macht Red Bull? Verteidigen nach vorne, spielen hohes Pressing. Mhm. Warum erzielen sie dann so viele Tore? Weil sie im vorderen Drittel schon oft Balleroberungen haben und dann sind wir bei dieser Sache, die du vorher angesprochen hast, wir kommen zu wenig in diesen Bereich rein, wo wir dann noch Abschlüsse haben. Und wenn wir vielleicht ein bisschen ein höheres Pressing spielen würden, die Absicherung hinten mit den drei, da können ja dann 4 anlaufen. Ich kenne das, wenn wir das oft trainiert haben, auch aus Red Bull Schule, 6 Offensive gegen 4 Defensive, von 10 Aktionen, wenn du ein Tor gemacht hast, dann war es gut und hast dich gefreut. Also wenn die Verteidigung gut verteidigt, dann genügen auf 3 oder 4. Deswegen, ich würde mir wünschen, du hast mit Ulmer auf der linken Seite einen, du hast mit Leimer auf der rechten Seite einen, Red Bull Schule, die wissen, wir wollen nach vorne verteidigen.
Und mit Leiner und Schlager hast du nur 2 Sechser.
Genau, dann hast du die Achse in der Mitte, wo dann vielleicht sich einer fallen lässt, einen vorher durchschiebt, Sabitzer sowieso, und bei den Stürmern ja auch. Du siehst oft, sie wollen, aber ich glaube, Foda hat die so ein bisschen an der kurzen Leine. Ich kann mich erinnern, ein Spiel, glaube ich, im Herbst, wo der Uli nach vorne laufen will und der Foda schreit ganz laut, Uli zurück oder Andi zurück. Ja, ja. Und das ist halt nicht gut, weil du hast es in dir von deinem Verein Woche für Woche, international wie national, du willst nach vorne verteidigen und jetzt sagt der andere Trainer, nein, nein, du bleibst schön hinten. Und da wirst du einer Stärke beraubt, die eigentlich in der Mannschaft steckt.
Was Trainer auch, kennst dich auch so als Trainer, da ist ein Teamchef, der kann ja aussuchen, Spieler, alle, die fürs Land spielen dürfen. Als Vereinstrainer musst du oft mit dem Material, das du vorfindest, beziehungsweise ein paar andere Sachen sagen, hat er sich da vielleicht sogar die falschen Spieler ausgesucht? Wenn er eh ganz was anderes spielen will wie die Red Bull Schule, ist das schwierig für ihn?
Nein, also ich glaube, die Kader zusammen, klar,
kann man diskutieren.
Andere Personale können wir natürlich diskutieren, aber grundsätzlich ist das, was wir jetzt mitgenommen haben auf die zur Europameisterschaft.
Das Beste.
Das ist schon okay. Wir hätten jetzt, aber auch das ist jetzt nach dem Tor von Michi Gregoritsch gegen Nordmazedonien Geschichte, da hätten wir vielleicht diskutieren können, ob man nicht vielleicht in Kribic mitnimmt oder in Ercan Kara mitnimmt. Okay. Aber der Kader selber, der jetzt dort ist, ich glaube im Moment das Beste, was wir haben. Und das hat auch hohe Qualität. Das habe ich immer gesagt. Ich bin auch jetzt nicht mehr davon überzeugt. Bin ich genau beim Stefan, weil wenn wir gegen Holland ein bisschen mutiger auftreten gehabt hätten, dann hätten wir dieses Match auch gewinnen können. Mhm. Und ich habe gesagt, vorher, du weißt es noch, wir gewinnen alle 3 Partien 1-0. Wir wären es in der Lage gewesen, jedes Match zum gewinnen. Davon bin ich überzeugt und von dieser Qualität gehe ich nicht weg. Die haben wir.
Mhm. Aber das, was der Stefan sagt,
Zügeln loslässt,
aber was der Stefan sagt mit dem Red Bull-System, warum wehrt er sich so dagegen? Was glaubst du, passt ihm da nicht?
Das ist der Franco Foda, haben wir auch letztes Mal gehört, war ja der Roman Kinas da, der kennt er mir sehr genau. Aber der Franco Foda ist dort, es ist ein Defensivspieler gewesen.
Er hat gesagt, ein typischer Deutscher.
Und noch dazu ein Defensivspieler, der immer aus einer gesicherten Abwehr heraus agieren möchte und kein Risiko nach vorne eingeht. Und das ist halt mit Risiko behaftet. Mhm. Wenn das einschaut ist und über Jahre gemacht wird, so wie in Salzburg, dann funktioniert das auch einfach. Das traut sich halt der Franco anscheinend nicht zu oder der Mannschaft nicht zu. Und deswegen, noch einmal.
Weil das ist schon die Frage, was sie
dir. Das System und jeder muss damit leben. Ich will das vielleicht auch nicht immer spielen, aber wenn ich von 10 Feldspielern am Platz 8 habe mit Salzburg DNA, dann spiele ich es.
Ja. Nein, vor allem, weil es auch wirklich, wie gesagt, vorne anpressen, du kommst zu Chancen, dann das, was wir bemängeln, dass einfach im letzten Drittel zu wenig passiert, das ist, da wird es ja praktisch beides erzwingen.
Ich glaube, dass die Holländer genau mit diesem Mittel da ganz extrem hätten sie Probleme gekriegt. Mhm. Wobei man immer so muss, die Mörderqualität, nicht? Also die können solche Situationen auch lösen. Aber wir haben es, auch da haben wir wieder einen Frenkie gehabt, der hat gesagt, Salzburg gegen Ajax.
Ja, die haben Respekt, weil der Bauer war dort Ajax-Trainer.
Die haben ja das Spiel aufgezogen und da hat Ajax keine Chance gehabt. Keine Chance.
Also ich glaube, auch wenn du gegen Holland jetzt dort so einen defensiven Bollwerk hinten reingestellt hättest, wie die Schweden gegen Spanien, hättest dort einen Punkt gemacht und 0-0 gespielt, dann würden wir jetzt auch anders drüber reden, weil wir haben 4 Punkte, sind weiter, alles gut. Ne? Es wäre halt einfach mehr möglich gewesen.
Ja, aber der Österreicher, der am zerreißen.
Ja, der will ja 4-0 zählen, der spektakulär.
Wir sind zwar im Achtelfinale, aber mit so einem schieren Fußball. Ja. Weil wir wollen ja, der Österreicher ist ja so, wir wollen ja jeden Gegner müssen wir an die Wand spülen. Mhm.
Zirkus muss dabei sein, so, gewinnen wir es mal, aufsteigen wir es mal so.
Aber wir haben Donnerstag ein bisschen gesprochen und du hast wirklich so gesagt, den Kader, den wir jetzt haben, wir können jeden schlagen. Ja. Aber wir können halt auch gegen jeden verlieren. Ne? Und deswegen, es ist echt jetzt da so auf Messerschneide gegen die Ukraine, da müssen wir aufpassen, weil sonst die nicht vielleicht wirklich den Schneider abkaufen und einfach noch aggressiver sind. Und da müssen wir einfach dagegenhalten. Aber um auf die Spielweise zurückzukommen, ich denke schon, dass uns so ein Tick, dass wir 10, 15 Meter weiter höheres Pressing spielen. Und wenn wir dann vorne drauf gehen, dass alle kompakt zusammenhalten, weil da waren gegen England auch 2, 3 Szenen dabei. Der läuft ein bisschen an, die spielen einmal in die Tiefe lassen, klatschen, auf einmal rennen die auf die letzte Kette zu.
Das schaut also dann richtig blöd aus, wenn die nicht alle mitmachen.
Genau so ist es. Und da musst du natürlich aufpassen. Da musst du einfach als Mannschaft kompakt sein und einfach sagen, okay, wie können wir dann dementsprechend solche Sachen auch unterbinden? Ne?
Naja, definitiv. Also es wird, ich bin gespannt, weil das ist halt bei so einem Turnier auch das Tolle, dass du die 3 Vorrundenspiele hast und da musst du 3-mal liefern. Und wir hoffen jetzt alle auf Marko Arnautović, dass der wirklich auch dementsprechend positive Energie reinbringt und er ist der Unterschiedsspieler.
Da kannst du dich drauf verlassen, der liefert.
Also es wird auch notwendig sein. Und,
ich finde es halt schade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, gegen Holland hätte er uns gut getan, als Typ, als Spieler. Und wenn es nur 25, 30 Minuten gewesen wären, ich glaube aber, dass hinten raus ihm die Kraft für 90 Minuten nicht ganz reicht.
Die hat er noch nicht, das glaube ich.
Er wird hoffentlich von Beginn an spielen.
Ja, da gehen
wir. Dann spielt er seine 65, 70, vielleicht hoffentlich 75, 80 Minuten auf super Niveau. Mhm. Und wenn er halt dann nur so ein bisschen herumschleicht und sich rausnimmt, ne, wie ein Pandev, und dann in der 92. noch das Tor macht, dann sind wir ja alle happy. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das fehlt ihm halt jetzt leider, dass er diese 25 oder vielleicht sogar halbe Stunde in Holland gespielt hätte, diese Matchfitness. Mhm. Es ist einfach so, Training ist anders wie Spiel. Jetzt spielst du in Bukarest, ich hoffe, die Temperaturen morgen sind vielleicht nur 25 Grad. Nicht. Natürlich, die Ankickzeit ist
also 18 Uhr.
18 Uhr, da brennt es noch runter. Also gestern hast du viele Spiele gesehen, die Hitze, natürlich Trinkpause etc. Aber für einen Spieler, der jetzt nach einer Verletzung ein bisschen zurückkommt, Spielzeit braucht, dann sind das auch Umstände. Er nimmt sich immer wieder raus, steht, er läuft nicht, macht jetzt nicht dieses Pressing-Wunder. Ne?
Aber du willst auch, dass er von Beginn an spielt?
Ja, es ist
das. Du sowieso, Spiel. Das weiß ich. Und wenn er fertig ist, dann und wir sind hinten, müssen wir ja Hollywood spielen. Dann kann er alles, was er offensiv hat, der Frank, davor reinhauen.
Wie der Harper immer gesagt hat.
Hollywood spielen.
Dann spielen wir Hollywood.
Ja, hoffentlich braucht es nicht und wir können kontrolliert gewinnen, aber.
Dann müssen wir Hollywood spielen.
Genau.
Du warst das so.
Ja, das war immer sehr spezifische Konter, müssen wir dann auch noch fahren. Da. Kommen wir mal kurz weg von der Euro. Ich habe schon angesprochen, Würzburger Kicker, das war noch sehr spezielle Geschichte. Wir haben den Steffen Hoffmann auch einmal am Stammtisch gehabt, der gesagt hat, er hat schon Kontakt mit dir aufgenommen, sagt er, wo es in Würzburg schön ist. Aber so eine tolle Destination war es für dich jetzt nicht. Jetzt hat alles nicht so, war so schwierig, wie du hinkommen bist. In einer Mannschaft, die immer letzter war. Also du hast dann am Anfang natürlich gleich, wie immer, für Schlagzeilen gesorgt und warst in der Kabine ein großes Thema. Aber lass uns einmal mit dir gehen. Wie war das dort in Würzburg?
Es war halt dann unterm Strich zu wenig. Wir sind abgestiegen. Extrem bitter, weil eigentlich vom Kader, von der Mannschaft dann doch noch im Winter auch die ein oder anderen Spieler geholt worden sind, die eigentlich mithelfen hätten können. Unglückliche Situation auch mit Schiedsrichterentscheidungen. blöder Elfmeter, dann wird auf einmal der Video Assistant Referee, ja doch, obwohl es keiner war, dann zwei Stunden später sagt der DFB, Riesenfehler von uns, du fliegst nach Kiel rauf, zahlst da selber den Flug, fliegst wieder zurück, sitzt im Flieger und auf einmal sagt der DFB, ja, es war eine Fehlentscheidung, du verlierst halt. Und das sind dann Punkte, die haben uns unterm Strich gefehlt. Aber es ist so, wir haben nie diese Serie starten können, dass du mal so 3, 4, 5 Spiele am Stück, 2 Spiele gewinnst, unentschieden spielst, dass du dann wirklich so ranrückst. Wir haben gute Spiele gehabt gegen Düsseldorf, gegen Hamburg, wo wir gewonnen haben zu Hause, aber dann im nächsten Spiel nicht nachlegen haben können. Das hat uns einfach dann wirklich gefehlt. Für mich persönlich, ich habe nie die Einsätze bekommen, dass ich der Mannschaft dann wirklich helfe. Gegen Heidenheim haben wir mal eine halbe Stunde, da haben wir dann unglücklich 2-1 verloren. Aber ansonsten, die Rahmenbedingungen habe ich mir auch anders vorgestellt. Das Trainingszentrum, es gibt es nicht wirklich, die Infrastruktur ist nicht wirklich vorhanden, obwohl Flyalarm schon jetzt ein paar Jahre dort drinnen ist. Ja. Und das war dann unterm Strich vielleicht für uns auch als Mannschaft. Du sitzt mit 5, 6 Spielern in der Kabine, da sitzen ein paar da. Das ist als Gruppe gemeinsam, Tag für Tag, sich dann auch mal anschauen und sich seine Meinung sagen. Es hat nie so in dem Ausmaß stattgefunden. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass ein Austausch in der Mannschaft stattfindet. Wenn es gut läuft, dann ist ja alles in Ordnung, dann brauchst du nicht viel reden. Ne? Aber vor allem, wenn es schlecht läuft, ne? Dass du einfach auch, und das war jetzt auch mit Corona bedingt, du kannst nicht nach dem Training mal Mittagessen gehen, es hat ja alles zugehabt. Das waren schon so Sachen, die einfach gefehlt haben als Mannschaft. Ja, deswegen sind wir dann leider abgestiegen.
Davor hast du einen Einblick bei der Admira gehabt. Die Admira kennen wir auch alle drei schon sehr, sehr lange. Du hast ja auch dort gespielt und alles. Jetzt ist wieder ein großer Umbruch mit Andi Herzog. Endlich einmal ein Trainer, der das erste Mal eine Vereinsmannschaft trainiert. Sind wir alle gespannt, wie macht er sich als Vereinstrainer. Michi Bauer, Co-Trainer, wird uns übrigens bald besuchen am Stammtisch. 11 Abgänge, das heißt, die Admira hat wieder einen kompletten Umbruch.
Ja, ich glaube, viele junge Spieler werden von unten raufgezogen. Die ein oder anderen Spieler haben die Admira verlassen. Ich bin gespannt auf das System, was Andi Herzog spielen lassen möchte. Das ist natürlich seine erste Vereinsmannschaft. Davor war er lange Co-Trainer. Er war natürlich schon U21-Nationaltrainer. Lange Co-Trainer bei Jürgen Klinsmann in Amerika. Jetzt hat er dann kurz, glaube ich, 10, 12 Monate Israel. Dann leider auch durch Corona bedingt gesagt, nein. Und jetzt hat er einfach die Chance bei der Admira, für Vorarlberg zu sorgen. Also ich glaube, die graue Maus, die Admira einfach die letzten Jahre war, leider immer mit dem Abstieg zu tun gehabt hat. Ich sehe vom Potenzial her, vom Verein her, der Nachwuchs, die Spieler, die es vielleicht bei der Austria oder bei Rapid nicht so schaffen, kommen in die Südstadt oder vielleicht schon vorher in der Südstadt, die Leute, die dort noch arbeiten. Also du hast schon gute Möglichkeiten, aber es wird, glaube ich, nicht so optimal genutzt, wie es eigentlich genutzt sein könnte.
Mhm. Also die Admira hat schon immer über Jahre hinweg eigentlich gute Nachwuchsarbeit. Und bringen auch immer wieder neue Spieler raus aus der eigenen Akademie, das muss man schon sagen. Aber sie sind natürlich auch verdammt dazu, immer denen ihre Besten herzugeben. Ja. Jetzt wird man sehen, was passiert. Ich meine, es sind trotzdem ein großer Aderlass in der Mannschaft, wenn 10, 11 Spieler weggingen. Ich glaube, dass es eine Mammutaufgabe wird für den Andi Herzog, aber ich drücke ihm die Daumen, weil ich ganz genau weiß, das ist einer, der offensiv spielen lassen wird. Das liegt in seiner Natur natürlich und der will das als Trainer auch so mitbringen. In der Unterstützung hat er jetzt nicht.
Dafür hat er Michi Bauer als Verteidiger.
Der ihm dann vielleicht das eine oder andere Mal auch zügelt und sagt, du kannst nicht überall so spielen. Finde ich gut, die Mischung finde ich gut. Also wir sind alle in großer Erwartung und ich denke trotzdem, dass der Herzog Andi eine Riesentrainerkarriere vor sich hat. Das ist halt jetzt ein Anschritt, wo er zeigen kann, mal, was er kann. Haben wir auch schon geredet, oder am Stammtisch. Ich hätte ihn damals ganz gern gesehen, wie der Ilzer gegangen ist für Sturm. Bei der Austria,
das geht sich
das
nicht
hat er sich dann am Ende des Tages nicht traut, aber Rapid-Fans hat hin und her. Das ist ja so, aber ich hätte ihn wirklich gerne gesehen bei uns als Austria-Trainer, weil seine Spielphilosophie, die er im Kopf hat, die passt super zum Austauschspiel. Mhm.
Da hast du ja kein Problem. Du hast so viele Vereine gehabt, dass man nicht sagen kann, du bist der typische Rapidler oder Salzburger. Oder ich bin immer noch begeistert, die Karriere, die du hingelegt hast, wie du die begonnen hast mit deinem Selbstbewusstsein und wie du von Langenrohr, Tulln über die Wiener richtig eine Weltkarriere hingelegt hast mit Bayern. Das war einfach eine Sensation. Was ratest du da jungen Menschen, so zu gehen wie du, selbstbewusst herangehen, alle sozialen Netzwerke oder alles auszunutzen, um sich bei einer Mannschaft, bei einem Trainer blieb machen, aber schon natürlich auch was können, weil die Schaumschläger fallen nicht schnell auf.
Also ich glaube, es war natürlich noch eine andere Zeit auch. Heutzutage ist es natürlich auch mit der Kommunikation, Facebook, Instagram, alles ganz auch anders. Ne? Aber wie ich 2005 nach München rausgegangen bin, es war für mich damals entweder Gastgewerbe, den Betrieb von meinen Eltern übernehmen oder Fußball. Ich habe dann alles auf diese eine Karte gesetzt, bin raufgefahren, Probetraining gemacht. Der Rest ist dann eh Geschichte, 16 Monate später mein erstes Bundesligaspiel für Bayern. Allianz Arena, 69.000 damals, also das sind Einblicke und Eindrücke, die ich nicht vergessen werde. Ich habe mit Spielern wie an Olli Kahn spielen dürfen, Philipp Lahm, Schweinsteiger, Demi Kelis, Römer Kai von Bommel. Also es war schon eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Aber natürlich auch die Station, die ich danach gehabt habe. Ich habe überall tolle Menschen kennenlernen dürfen und auch jetzt dann über die letzten Jahre ein Netzwerk dadurch bekommen. Ja, und das kommt mir hoffentlich dann irgendwann einmal in meiner Zukunft, dann irgendwann als Trainer auch zugute, dass ich ein bisschen da war. Ich habe in der Schweiz noch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt bei Ava auch, die leider noch immer jetzt in der zweiten Liga spielen. Mhm. Aber das kann mir keiner nehmen. Ich wäre vielleicht auch gerne mal nach Spanien oder so gegangen, ne, weil die Sprache, so war ich halt in England, war in Deutschland, Schweiz, Slowakei ein halbes Jahr, dort habe ich noch zwei Titel feiern dürfen. Das ist einfach schön, dass du in deiner Karriere auch andere Länder, andere Städte siehst. Ja, ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen und das ist natürlich für den einen oder anderen, wenn ich eine Karriere jetzt da so wie ein David Alaba, wo du sagst, du bist ja, 12, 15 Jahre bei einem Verein und jetzt dann machst du nochmal 5 Jahre bei Real Madrid. Also das wäre natürlich auch schön gewesen, ne? Hätte ich nicht Nein gesagt. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, bin ich glücklich und zufrieden.
Wirst du weiterspielen oder Trainer sein? Ist das schon für dich im Kopf irgendwie abgeschlossen oder
vielleicht willst beides, du das offen lassen? Vielleicht gleichzeitig. Also ich habe schon die A-Lizenz, so Spielertrainer vielleicht noch wo in der Regionalliga oder vielleicht halt nur noch Spieler und vielleicht irgendwo auch als Experte tätig sein. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Ansätze, wo ich einfach sage, da möchte ich jetzt einfach auch für mich die nächsten ein, zwei Wochen noch abwarten. Also ich würde mich fit fühlen, dass ich einfach sage, ich kann auch noch einer Mannschaft helfen. Trainer hat auch vor kurzem erst einmal zu mir gesagt, schau, es gibt zwei Sachen, die du nicht lernen kannst. Größe und Schnelligkeit. Ne? Und bei mir ist halt einfach wirklich die Größe vorhanden. Damals hat es wirklich extrem gut funktioniert mit Jimmy zum Beispiel bei Rapid. Es waren jetzt nicht nur wir zwei, sondern auch das ganze Konstrukt, die Mannschaft, auch wie ein Peter Backl uns damals aufgestellt hat. Wir haben da damals nicht so viel Videoanalyse gemacht und Taktik hin und Taktik her, sondern er hat einfach gesehen, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt, hat die Spieler spielen lassen und wir haben halt einfach dann immer ja, für Tore und für Begeisterung im Stadion spielen wollen. Und ich glaube, wenn du so Spieler hast, wie wir das damals auch waren, wir waren hungrig nach Erfolg, wir wollten unbedingt. Und das war, glaube ich, der große oder das ausschlaggebende Ziel damals von uns als Spieler, dass wir halt leider die letzte Rapid-Meistermannschaft waren. Ne?
Das ist A und O, Peter. Ja. Er sagt ja, wenn du eine hungrige Mannschaft hast, dann kommt die Qualität von ganz alleine. Mhm. Dann marschieren die und die dann alles dafür für den Erfolg. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um so, da geht es um Titel. Da gibt es ja nur diese ganz großen. Ich glaube, du wirst mir glauben, dass ein Ronaldo irgendwo noch um irgendwer Geld geht.
Nein, das
der will Titel haben, der will der Erfolg haben. Jetzt ist er wieder Erster in der Schützenliste, in der ewigen Schützenliste der Europameisterschaft.
Ich hätte einen Verein für den Stefan.
Hättest du einen guten Freund?
Nein, ich würde dich bei SKN St. Pölten sehen, weil du hast ja auch Wattens von der zweiten Liga hochgeschossen in die Bundesliga. Na, du warst dann dabei.
Ich bin zu Wattens gekommen.
Also bist zu Wattens Bundesliga gekommen. Ja. Genau, ist richtig. Das sind das Jahr davor aufgeschrieben. Aber SKN hat sich neu aufgestellt mit Bogdanovic Helm, eher defensiver, du dort als Stürmer, weil es ist GRK und St. Pölten die zwei, die für mich heuer wieder Aufstiegskandidaten sind. Wacker Innsbruck hat andere Probleme. Also mal schauen, also Tullner Heimat, also ich würde den SKN als naheliegenden Verein für dich, wenn du spielst, noch sehen. Und sonst als Trainer wirst du sicher auch den einen oder anderen Verein finden. Ja, hat Spaß gemacht mit dir. Freut mich sehr. Wir haben schon wieder eine Stunde um. Du musst dann am Abend im Studio sitzen und das. Heute hast du frei. Du bist dann morgen wieder im Einsatz.
Sitze ich nur mein Pool.
Heute haben wir nur zwei 18 Uhr Partien, das sind die einzigen zeitgleichen, das ist jetzt das Besondere am dritten Spieltag, dass die in der Gruppe zeitgleich gespielt wird, da ist auch Österreich schuld, Gichon, dazu mal, dass Deutschland gegen Österreich sich das ein bisschen gerichtet hat, seitdem hat das aufgehört und am dritten Spieltag müssen alle zeitgleich spielen, morgen dann wirklich zweimal ganz wichtig um 18 Uhr mit Österreich gegen Ukraine in Bukarest und auch zwei 21 Uhr Spiele. Bleibt gesund, drückt uns die Daumen und hoffen wir, dass Österreich weiterkommt ins Achtelfinale. Danke, bis zum nächsten Mal.